Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katja Weber. Wie schön, dass ihr dabei seid. Willkommen. Wenn ihr den Hörsaal häufiger hört, dann wisst ihr, wir sind immer auf der Suche nach guten wissenschaftlichen Vorträgen. Zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, quer durch die Forschungsgebiete, Hauptsache relevant. Ich habe schon lange gesucht nach Vorträgen über unseren Nachbarn jenseits der Oder, aber ehrlich gesagt, das war gar nicht so einfach. Über Polen gibt's, so schien es mir zumindest, nicht viele wissenschaftliche Vorträge. Und das, obwohl ja der Clinch mit der EU und der mit Deutschland auch in deutschen Medien häufig Thema sind. Und dann bin ich doch fündig geworden.
Für Polen war die Mitgliedschaft in der Europäischen Union immer ein Dreiklang. Solidarität, Prosperität und Identität. Die EU ist ein Modernisierungsvehikel für Polen. Wenn wir aber ein bisschen weiter zurückschauen, sehen wir, dass auch mit anderen Regierungskonstellationen in Warschau es nicht immer eine Idylle gab in den Beziehungen Polens zur Europäischen Union, auch in den Beziehungen Polens zu wichtigen europapolitischen Partnern inklusive Deutschland.
Polen und die EU, Polen und Deutschland, das sind die Themen in Kai-Olaf Langs Vortrag mit dem Titel Polens Sicherheits- und Außenpolitik zwischen Brüssel und Kiew. Neue Macht in Europa? Er hat ihn am 5. Oktober 2023 gehalten, auf Einladung des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, also 10 Tage vor der Parlamentswahl in Polen. Diese Wahl hat der bisher regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit, abgekürzt PiS, zwar eine Mehrheit eingebracht, aber eine neue Regierung wird sie wohl trotzdem nicht stellen können. Ihr fehlt ein Koalitionspartner. Vermutlich, danach sieht es aus, wird sich die Opposition auf der linken Seite des polnischen Parteienspektrums zu einer neuen Regierung zusammenschließen. Aber auch wenn der Politikwissenschaftler Kai-Olaf Lang den Vortrag vor dieser durchaus historischen Wahl gehalten hat, seine Befunde und seine Themen werden mit Sicherheit auch die künftige polnische Regierung beschäftigen. Denn es geht um ganz grundsätzliche Aspekte der polnischen EU-Mitgliedschaft und der polnischen Sicherheits- und Außenpolitik. Lang ist Senior Fellow der EU-Forschungsgruppe der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er beginnt seinen Vortrag mit ein paar Überlegungen zum Titel seiner Ausführung. Der Titel lautet Polens Sicherheits- und Außenpolitik zwischen Brüssel und Kiew.
Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen ein paar Beobachtungen zu teilen zu den polnischen Dingen, und zwar zu der Situation Polens im internationalen Feld. Die Kollegen hier vom Polen-Institut haben jetzt die Latte sehr, sehr hoch gelegt und ich werde sehr demütig hier in den heiligen Hallen des Polen-Institutes über die Angelegenheiten unseres wichtigen Nachbarlandes sprechen und ich werde es mit Blick auf die Zeit notwendigerweise holzschnittsartig tun. Wir befassen uns heute mit Grundlinien der polnischen Außen-, Sicherheits-, Europa- und Ostpolitik. Und Teil unserer Überschrift, das haben die Veranstalter in ihrer Weisheit beschlossen, ist die Aussage Polen zwischen Brüssel und Kiew. Da würden jetzt manche sagen, vor ein paar Jahren hätten wir wahrscheinlich eine Überschrift gewählt, Polen zwischen Berlin und Moskau. Auch das natürlich ein Spannungsverhältnis, das weiterhin an Brisanz, an Aktualität besitzt, auch vor dem Hintergrund des Krieges. Diese Beschreibung Polen zwischen Brüssel und Kiew, die legt auf den ersten Blick eine Frage nahe. Und wenn ich es ein bisschen abstrakt formulieren möchte, würde ich sagen, ist Polen immer noch intermediär. Also Polen ist nicht in einer privilegierten Mittellage wie Deutschland, sondern scheint zwischen Kraftzentren, zwischen Machtzentren, zwischen Faktoren im internationalen Gefüge in einer Art geopolitisch prekären Situierung in Zwischeneuropa zu sein. Das suggeriert so ein bisschen dieser Begriff des Zwischen. Und gleichzeitig ist Polen natürlich Bestandteil der Europäischen Union, ist Bestandteil der NATO und nicht nur Bestandteil, sondern konstitutiver Faktor, ein Land mit Gewicht, ein Mitlenker dieser wichtigen westlichen Institutionen. Im nächsten Jahr werden wir 2 Jahrestage haben. 1. Mai 2004, die Aufnahme in die Europäische Union jährt sich, aber im März 1999 ist Polen der NATO beigetreten. Also wir haben 25 Jahre und 20 Jahre von Daten, die eine veritable Zäsur für Polens Stellung in Europa bedeuten. Polen zwischen Brüssel und Kiew suggeriert natürlich auch, dass Polen in gewisser Weise Bindeglied ist. Polen ist ein Akteur in der Europäischen Union, der stets seit seiner Aufnahme in die Gemeinschaft die Relevanz einer europäischen Ostpolitik und die hohe Bedeutung speziell auch der Ukraine akzentuiert hat. Aber Polen ist natürlich auch ein Land, das ein hohes Anspruchsniveau in der Europäischen Union hat. Es gibt, so meine ich, viele in Polen, im außenpolitischen Establishment, die noch sagen, ja, wir können nicht in der zweiten Liga spielen. Und es gab immer wieder Phasen, wo Polen, wenn wir sein Potenzial anschauen, salopp formuliert, über seinem Gewicht geboxt hat. Ob das heutzutage der Fall ist, wage ich zu bezweifeln, aber darüber können wir gleich noch mehr sprechen. Dieser Hinweis Polen zwischen Brüssel und Kiew deutet aber auch auf eine andere Dauer- und Leitthematik in der polnischen außen- und sicherheitspolitischen Debatte hin, wo es einen Widerstreit von Meinungen gibt. Es gibt eine Argumentationslinie, die sagt, unsere Position, unsere Stärke im Osten wird über unser Gewicht, unseren Einfluss im Westen, speziell auch in der Europäischen Union, entscheiden. Und dann gibt es eine andere Linie, die sagt, es ist genau umgekehrt. Also unsere Prägekraft, insbesondere in der Europäischen Union, generell im Westen, die ist entscheidend dafür, welchen Einfluss wir bei der Gestaltung des Ostens wahrnehmen können. Und ich würde behaupten, beide Richtungen haben natürlich in gewisser Weise recht. Ich möchte 4 Dimensionen ansprechen des polnischen Außenhandels. Das eine ist Polen in der Europäischen Union. Das zweite ist Polens Sicherheitspolitik. Das dritte sind Polens Interessen gegenüber dem weit verstandenen Osten. Und das vierte ist eine Diskussion, die jetzt viele nicht nur in Berlin führen, sondern auch in Europa im transatlantischen Kontext. Gibt es in Anbetracht des Krieges eine Art Ostverlagerung des Gravitationszentrums in Europa? Und gewinnt insbesondere Polen dadurch an Einfluss? 4 Punkte, die ich kurz durchgehen will. Wie gesagt, etwas pointiert aus Zeitgründen, um dann kurz zu konkludieren. Polen in der Europäischen Union. Viele von Ihnen haben sicherlich die Dauerquerelen mitbekommen, den Clinch, in dem die jetzige polnische Regierung, der Partei Recht und Gerechtigkeit, der sogenannten Vereinigten Rechten, seit die 2015 regiert, eine ganze Reihe von Konfliktfelder, Rechtsstaatlichkeit, ein sehr brisantes. Wenn wir aber ein bisschen weiter zurückschauen, sehen wir, dass auch mit anderen Regierungskonstellationen in Warschau es nicht immer eine Idylle gab in den Beziehungen Polens zur Europäischen Union, auch in den Beziehungen Polens zu wichtigen europapolitischen Partnern, inklusive Deutschland. Ich wage mal die These, dass Polen mit einer Mischung aus Solidaritätserwartung und Defensive der Europäischen Union beigetreten ist. Es fehlte in Polen im Beitrittsgeschehen, wie auch eigentlich in allen anderen Ländern 2004, 2007 der Gemeinschaft beigetreten sind, eine Diskussion darüber, was eigentlich am Tag danach passieren soll. Man hat sich konzentriert auf das Nitty-Gritty, auf die technischen Aspekte der Verhandlungsdossiers, diese komplexen Verhandlungen mit Brüssel, mit den anderen Partnern. Und man konnte sich nicht so richtig fokussieren auf darauf, welche Rolle man eigentlich danach spielen würde. Aber es gab, glaube ich, diese beiden Komponenten. Zum einen möchte man eine solidarische Europäische Union. Da geht es um Geld, aber nicht nur. Aber auch eine Europäische Union, wo man ein bisschen immer das mehr oder minder stark ausgeprägt das Gefühl hatte, es ist in Teilen auch ein unfriendly environment. Da sind Länder, die uns irgendwie ein bisschen klein halten wollen. Und deswegen müssen wir doch immer wieder sehr entschlossen unsere Interessen verteidigen. Das hat das jetzige Regierungslager sicherlich auf die Spitze getrieben. Aber es gab natürlich immer auch Veto-Situationen. Es gab den entschlossenen polnischen Kampf, als es um die Frage der internen EU-Reform ging, Nizza oder der Tod. Also man wollte das alte Entscheidungs- und Stimmenmodell, das Polen mehr Möglichkeiten gegeben hätte, Dinge zu blockieren. Und man dachte nicht so stark in konstruktiven Mehrheiten. Also das war, glaube ich, etwas, was lange Zeit präsent war. Polen ist insofern ein geborener Bannerträger der Solidarität in der Europäischen Union, ist auch ein Land, das immer betont hat die Notwendigkeit des Zusammenhalts und der Einheit. Wir müssen uns dabei auch vergegenwärtigen, das hat eine sehr praktische Relevanz. Erinnern wir uns an die Finanzkrise, wo es doch Diskussionen gab, aus Frankreich, aber nicht nur kommend, die in eine Richtung gingen, müssen wir nicht die Eurozone aufwerten. Nicht nur die Solidarmechanismen und die monetären und finanziellen Verknüpfungen, sondern braucht das nicht auch einen politischen Aspekt? Also mit anderen Worten, wird das Kerneuropa. Nun, Polen hat den Euro nicht einstweilen. Und wenn so etwas geschehen würde, oder wenn auch in anderer Form ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten entstehen könnte, hat man eigentlich immer die Befürchtung, möglicherweise, ich sage da immer etwas salopp, mittendrin und doch daneben zu sein. Also endlich in der Gemeinschaft zu sein, aber dann doch wieder in eine Randsituation zu geraten. Kleiner Einschub. Ich habe mir das Wahlprogramm der PiS angeschaut, und zwar insbesondere die europapolitischen Passagen. Da gibt es ein paar Sätze, die eine neue Akzentuierung darstellen. Alle polnischen Parteien, inklusive der PiS, waren in der Vergangenheit sehr skeptisch eingestellt gegenüber sogenannte differenzierte Integration. Also manche Länder vertiefen, andere bleiben am Rand. Hier wurde gesagt, gibt es mal ein bisschen informell wieder, wenn einige Länder mehr Europa haben wollen, vertiefen wollen, sollen sie das gerne tun, aber ohne uns. Und wir wollen eher die Möglichkeit haben, das Integrationsniveau abzusenken. Und das ist, wenn sich das verfestigt und nicht nur ein paar Sätze im Wahlprogramm sind, schon eine neue Akzentuierung. Was, glaube ich, in unserem Zusammenhang von Bedeutung ist, auf zwei Dinge möchte ich hinweisen an der Stelle. Für Polen war die Mitgliedschaft in der Europäischen Union immer ein Dreiklang. Solidarität, Prosperität und Identität. Das waren so abstrakt formuliert die drei Grundmotive, warum man der Europäischen Union zugehören will. Nun gibt es eben viele Querelen, Migrationspolitik ist auch ein Thema. Ich beobachte ein wenig mit Sorge, dass auch die, nennen wir es mal, proeuropäische Opposition in ihrer Narrativierung Europas, wenn sie nicht mehr weiter weiß, sagt, im Endeffekt profitieren wir materiell von der Mitgliedschaft, von den EU-Fonds. 19 Jahre Mitgliedschaft waren dieses Jahr. Da bekam Polen seit dem Beitritt 157 Milliarden Euro netto überwiesen. Das ist natürlich wichtig. Die EU ist ein Modernisierungsvehikel für Polen. Aber Wir wissen ja auch, es wurden Gelder eingefroren und je reicher Polen wird, desto weniger Transfers wird es geben. Das ist ja auch das Ziel der ganzen Übung, dass Polen irgendwann mal sozusagen auf dem mindestens Durchschnittsniveau der EU ist oder darüber hinauskommt. Aber wenn man sich nur auf eine Art Monetarisierung der EU-Mitgliedschaft betreibt, dann wird es sehr dünn. Also insofern ist das etwas, worauf man, glaube ich, in Zukunft achten muss. Mit der Peace haben wir, und das schlägt auch natürlich in das Deutsch-Polnische durch, die deutsch-polnische Diskussion über Europa, mit der Peace haben wir eine Regierungspartei, die eine Vision der europäischen Integration verfolgt, die eigentlich in eine komplett andere Richtung geht, als das, was in Deutschland der Mainstream verfolgt. Das ist ein dezentrales Europa, wenn man es wohlwollend formuliert, ein Europa der Vaterländer. Radek Sikorski, der frühere Außenminister, der jetzt bei der Bürgerplattform ist, hat einmal gesagt, die Länder Mitteleuropas, das ist schon einige Jahre her, wollen mehr Jacques Delors und weniger Charles de Gaulle. Und sie wollen mehr Gemeinschaftsmethode, mehr Europäische Kommission, mehr starke Regeln, damit man nicht Spielball der Großen wird. Und sie wollen weniger Gewicht der Hauptstädte, weil das in der Regel den großen Ländern zugutekommt. Das hat sich verändert. Zweiter Punkt, Sicherheitspolitik. Alle, die sich in irgendeiner Form mal mit Polen ein wenig beschäftigt haben, werden sehen, polnische Politik, polnische Innenpolitik, polnische Außenpolitik, polnische Europapolitik ist, wie man neudeutsch sagt, versicherheitlicht. Sicherheit spielt immer eine große Rolle. Deswegen wird auch Migration in Polen immer als Sicherheitsthema debattiert. Und natürlich ist mit dem Krieg, mit Russlands Invasion in der Ukraine, das nochmal unglaublich stark geworden. Dieses Bedürfnis hat in Polen dazu geführt, dass man starke Absicherungen gesucht hat. Und in der polnischen Sicherheitspolitik gilt America first. Die Vereinigten Staaten sind diejenige Garantiemacht, der man traut, in deren nukleares und konventionelles Streitkräftepotenzial man sein ganzes Vertrauen setzt, während man die europäischen Verbündeten eher als unsichere Kantonisten empfindet. Auch hier schwingen natürlich historische Schlüsselmomente nach. Das Motto Morir pur Danzig und das zögerliche Verhalten der europäischen Verbündeten nach dem 1. September 1939 wird auch vielen geläufig sein. Ich meine, es hat sich eine Art Special Relationship zwischen Polen und den USA herausgebildet. Dieser Begriff des Sonderverhältnisses, den bezieht man traditionell auf das Verhältnis von Großbritannien und den USA. Also sehr, sehr eng, sehr enge Partnerschaft. Polnische Regierungen unterschiedlicher Couleur haben immer daran gearbeitet, dass diese Beziehung vertieft wird. Der Irakkrieg war so ein Moment des Schulterschlusses zwischen Warschau und Washington. Der harte Kern der strategischen Partnerschaft ist natürlich militärische Kooperation, ist die Frage eines sicherheitspolitischen Dialoges, sind die großen Rüstungsdeals, die man vor allem mit den Vereinigten Staaten abschließt. Der polnische Verteidigungsminister Błaszczak in diesen Tagen des Wahlkampfs signiert medienwirksam einen großen Auftrag nach dem anderen. Das alles sind Investitionen in Reziprozität. Ja, das heißt, man erhofft sich, dass man dadurch die Beziehungen zementiert. Und zwar in gewisser Weise auch als Rückversicherung gegenüber einem Szenario, in dem Donald Trump zurückkehren würde. Denn Donald Trump und wichtige Kreise bei den Republikanern haben ein geteiltes Verhältnis zur NATO. Und das breitere sicherheitspolitische Establishment, der strategische Outlook der USA, wie wir wissen, geht ja nun auch in andere Richtungen der Welt, Asien, Indo-Pazifik-Raum, sodass sich für Polen, ja für andere mitteleuropäische Staaten, die Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn die Amerikaner nicht mehr können, weil sie absorbiert werden durch einen Konflikt, vielleicht zwischen China und Taiwan, oder weil sie nicht mehr wollen, weil sie etwa zum Schluss kommen, das ist kein gutes Business. Trump ist jemand, der sehr, wie man sagt, transaktional denkt. Und in der Situation kann Polen natürlich mit Pfunden wuchern. Also wenn ihr mit uns auch sicherheitspolitisch zusammenarbeitet, ist das ein gutes Geschäft. Wir kaufen auch Flüssiggas von euch seit einigen Jahren. Es ist kein Zufall, dass das polnische Atomkraftwerk, Polen will in die Kernkraft einsteigen, das erste von Westinghouse wahrscheinlich dann gebaut werden wird. Insofern fährt Polen, glaube ich, zweigleisig. Man möchte eine starke NATO, eine NATO, die die Ostflanke, die Verwundbarkeiten an der Ostflanke abbaut. Aber parallel hierzu hat man den direkten Link zu den Vereinigten Staaten. Also Polen ein Frontline-State, der natürlich vor dem Hintergrund des Krieges mit einer Position auch gegenüber Deutschland auftritt. Wir hatten die richtige Diagnose und ihr lagt schief mit eurer gescheiterten Ostpolitik. Das bringe ich zum dritten Punkt, nämlich den Beziehungen Polens zum Osten. Wenn wir es allgemein ausdrücken möchten, war der Cantus Firmus polnischer Regierungen nach 1989 und nach dem Zerfall der Sowjetunion in einem Raum, den man vor einiger Zeit noch postsowjetisch nannte. Der Begriff ist heute eher strittig. Aber in diesem Bereich will Polen danach streben, dass es einen strategischen Pluralismus gibt. Also das soll es nicht ein Machtzentrum Russland geben, das wieder einen Herrschaftsbereich ausbaut, in dem es unabhängig gewordene Staaten eingemeindet, in Anführungszeichen. Nein, genau das Gegenteil sei polnisches Interesse und auch Interesse des Westens. Polen arbeitete darauf hin, dass Russland eingehegt wird, dass Russland zurückgedrängt wird. Und wir sehen hier etwas, was natürlich auch im Deutsch-Polnischen eine wichtige Bedeutung hat, auch in den sicherheitspolitischen Debatten. In Deutschland haben wir mit dem Begriff der Geopolitik eigentlich lange nichts anfangen können. Das galt in Deutschland als Anachronismus. Ja, Geopolitik, 19. Jahrhundert, hat zu den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts geführt. Nun gibt es aber wichtige Akteure, Länder, die sehr stark in Kategorien der Kontrolle von Raum denken. Russland, wo jemand wie Carl Schmitt mit seinem Konzept der Raumhoheit rezipiert wurde. Auch die USA, die sehr stark geopolitisch denken können. Da ist Polen auch, also mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen, aber ist auch in diesem Bereich. Und Deutschland entdeckt das jetzt gerade wieder. Das war eine postterritoriale Sicht auf die Welt, eine multilaterale Ordnungspolitik. Und es ist vielleicht eine Ironie der Geschichte, dass eine deutsche Kommissionspräsidentin aus der Europäischen Kommission, aus der Europäischen Union einen geopolitischen Faktor machen möchte. Also hier war Polen sicherlich im Trend der Zeit voraus. Und Polen hat natürlich, wenn man nach Osten schaut, um es mit diesem Begriff zu belegen, einen Ansatz der Ukraine First verfolgt. Und das stand natürlich im Kontrast zu einem sehr stark russlandlastigen Ansatz der deutschen Ostpolitik. Polen hat mit seiner Politika Wschodnia, mit seiner Ostpolitik, die manche als neo-jagiellonisch bezeichnen. Wir können vielleicht nachher darüber sprechen, was das meint. Polen hat versucht, diesen Ansatz, der davon ausging, dass die Ukraine der geostrategische Eckstein in der Konstruktion des Raums jenseits des erweiterten Westens ist, hat versucht, das in der Europäischen Union zu verallgemeinern. Also in Politologie-Jargon einen Upload zu machen, zusammen mit Partnern das in den europäischen Mainstream einzuspeisen. die östliche Partnerschaft, ein Kooperationsrahmen, der 2009 von der Europäischen Union beschlossen wurde, war ein polnisch-schwedisches Projekt. Das war der Versuch, mit Ländern in der direkten östlichen Nachbarschaft die Beziehungen zu vertiefen in einer Phase, wo es noch kein Einvernehmen in der EU darüber gab, dass Länder wie die Ukraine oder die Republik Moldau der Gemeinschaft beitreten sollen, zumindest eine Beitrittsperspektive erhalten sollen. Das war doch ein Beispiel für diesen Prozess des Hochladens polnischer Interessen. Ich würde aber dennoch sagen, auch wenn Polen sicherlich treffend sagt, wir hatten recht in unserer Analyse, es gibt eine gemischte Bilanz in der polnischen Ostpolitik. Die deutsche Ostpolitik ist gescheitert. Aber ob die Politik auf Wschodnia, die polnische Ostpolitik, wirklich Erfolg hatte, wage ich zu bezweifeln. Es ist kein Erfolg, dass die Ukraine im Existenzkampf und im Krieg steht. Es ist kein Erfolg, dass Belarus Richtung Russische Föderation abdriftet. Und die letzten Entwicklungen, und auch das werden wir wahrscheinlich in der Diskussion gleich nochmal eingehender ansprechen, zwischen Polen und der Ukraine, also eine starke Interessenspolitik um Fragen wie Getreideimporte, um Fragen wie Geschichtspolitik, Symbole, das alles ist auf der einen Seite eine neue Nüchternheit, aber passt auch in dieses Bild einer eher durchwachsenen Bilanz der polnischen Ostpolitik. Mein vierter und letzter Punkt soll dann, und auch das passt in diesem Kontext, sein, naja, kommt das jetzt zu der Ostverlagerung in der EU, im Westen? Wir wissen, Polen hat eine sehr wichtige Rolle gespielt und spielt diese Rolle immer noch bei der Unterstützung für die Ukraine. Mark Brzezinski, der amerikanische Botschafter in Warschau, bezeichnete Polen als moralische Supermacht, nachdem man Hunderttausende von ukrainischen Flüchtlingen aufnehmen konnte. Polen ist eine zentrale logistische Drehscheibe bei der Versorgung der Ukraine, militärisch wie zivil und humanitär. Polen investiert in Rüstung, also der Budgetentwurf der polnischen Regierung sagt, für das nächste Jahr will man 4% der Wirtschaftskraft des Landes in Verteidigung investieren. Damit ist man an der Spitze in der NATO. Das sind ganz andere Dimensionen. Die muss man auch erstmal finanziell abbilden können. Das ist ein anderes Thema. Aber sehr wohl, Polen modernisiert seine Streitkräfte, will die größte Landarmee Europas etablieren. Auch das ist auf der Habenseite zu verbuchen. Und natürlich sieht man auch die Sonderbeziehung zu den USA als Kraftverstärker in der EU, diese Sonderbeziehung, die revitalisiert wurde durch den Krieg. Ich glaube, es gibt aber ein großes Aber. Das hat mit folgendem Sachverhalten zu tun. All diese Dinge sind nicht unbedingt eine Währung, mit der ich in der Europäischen Union bezahlen kann. Es ist nicht unbedingt ein Medium des Einflussgewinns. Einfluss in der Europäischen Union hängt unter anderem davon ab, ob ich gut vernetzt bin. Insbesondere konstruktive Beziehungen zu Ländern wie Deutschland und Frankreich haben, über deren Europapolitik man kritisch diskutieren kann, aber die zweifelsohne natürlich Schlüsselpartner sind, wenn man Dinge durchsetzen möchte. Polen hat sicherlich, ich nenne es mal, epistemische Autorität gewonnen, also durch seine Expertise in puncto Osten, aber die ist das gerade dabei, wieder ein bisschen zu verspielen mit merkwürdigen, vielleicht auch überzogenen Äußerungen in puncto Ukraine. Und dann beobachten wir, glaube ich, in der Europäischen Union ganz trivial, je länger der Krieg dauert, eine Rückkehr klassischer Themen, Klimapolitik, Migration, Wirtschaftsfragen, Binnenmarkt, ja, und für Länder wie Italien, Spanien und Portugal ist der Krieg ziemlich weit weg. Also wir haben vorher im Büro von Peter Oliver Löw, wo er eine Ukraine-Fahne aufgehängt hat, über die Anzahl der Ukraine-Fahnen in dieser Stadt, in Berlin und anderswo geredet. Ich war vor einiger Zeit in Barcelona. Und habe mal dort geguckt, wie viele dort hängen. Es waren, glaube ich, 3, die ich gesehen habe. Eine davon an der Vertretung der Europäischen Kommission. Das heißt, diese heroische Haltung Polens in der Anfangsphase, das Mahnen, die mahnende Haltung, die zählt in vielen Ländern der EU nicht so wahnsinnig viel. Und letzter Aspekt, Polen bleibt, auch das ein Fachbegriff, ein Demandeur. Polen will etwas. Also wenn ich ein Frontline-State bin, hinter meinen Grenzen tobt ein Krieg und ich habe ein aggressives Russland in der Nachbarschaft, dann brauche ich etwas von meinem Partner, insbesondere auch von Deutschland, sodass ich unterm Strich sagen würde, es ist eher ein Zuwachs an Aufmerksamkeit als an effektiver Macht für Polen. Ich schließe mit 2 Beobachtungen, 2 Steinen, die ich gleichsam für die Diskussion ins Wasser werfe. Ich glaube, das Gesamtbild Polens in der Europäischen Union, in der NATO, ist ein Land, ist ein ambivalentes. Polen ist in vielerlei Hinsicht eher Aufhalter als Gestalter. Ein Land, das sich eben in einer defensiven Position sieht und das Bewährtes schützen möchte. Und gleichzeitig ist Polen aber auch ein Anti-Status-Quo-Akteur. Weil man, das ist sehr deutlich in der Politik auch der Peace, man der Auffassung ist, dass der jetzige Stand der Dinge, die jetzige Machtbalance Deutschland und Frankreich zugutekommt und in der Vergangenheit noch mit einer angeblichen Kollusion zwischen Deutschland und Russland, dass man da Konstellationen gehabt habe, die sehr ungünstig für die Stellung und die Entwicklung Polens sei. Also nach dem abgewandten Spruch Piłsudskis, Polen ist entweder groß oder es wird verschwinden. Wir haben keine andere Wahl. Das ist, glaube ich, ein starkes Motiv bei der Peace. Die inneren Voraussetzungen unserer Europa- und Außenpolitik, aber auch die Position im internationalen Feld aufzuwerten. Sonst werden wir immer einen kürzeren ziehen. Und das allerletzte, Deutschland und Polen. Ja, wir hatten, glaube ich, auch schon vor der Peace eine Konstellation der kooperativen Konkurrenz. Natürlich sind beide Länder auch durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union immer stärker verwoben. Handel, Wirtschaft, Polen ist ein ganz zentraler Handelspartner, das wissen wir alle. Aber Nähe erzeugt auch Interaktionsstress. Also je dichter ich mit jemandem, das gilt ja auch fürs Private, beieinander bin, desto eher kann er natürlich auch mal krachen. Nicht nur meine Einschätzung, sondern das kann man auch in der Theorie der internationalen Beziehungen immer wieder sehen. Entschuldigen Sie, dass ich manchmal so Anwandlungen habe. Konflikt ist zwischen 2 Ländern ist kein Problem. Das ist völlig normal. Kooperation ist normal und wünschenswert. Konflikt ist nicht so wünschenswert, aber ist völlig Standard. Es kommt nur darauf an, dass die Auseinandersetzungen konstruktiv abgearbeitet werden. Das heißt, ja, das haben wir jetzt, glaube ich, mit der Regierung in Peace bei aller legitimen Kritik auch am deutschen Außenhandel, an deutscher Außenpolitik, an deutscher Sicherheitspolitik. Da haben wir doch etwas, wo der Schlüssel sehr stark in Warschau liegt, um Konfliktfähigkeit zu erzeugen. Ich entschuldige mich, dass ich viel zu lange gesprochen habe und bin gespannt auf die Fragen der Moderatoren und die Fragen aus dem Publikum.
Der Politikwissenschaftler Kai-Olaf Lang über Polens Sicherheits- und Außenpolitik zwischen Brüssel und Kiew. Neue Macht in Europa? Er hat ihn am 5. Oktober 2023 in Darmstadt gehalten. Besten Dank wieder mal für euer Interesse. Ich bin Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.